Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 290. Podcast-Folge, welche wir am Ostermontag, dem 21. April 2025, aufnehmen. Und wie gewohnt analysieren wir das vergangene Spiel unseres HSV auf Schalke und schauen auf das kommende Spiel gegen den KSC am Sonntag. Eure heutigen Hosts sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksbackgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen. Ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Liebe Grüße von Lars, der es diesmal leider nicht einrichten kann, mit uns aufzunehmen. Aber er wird uns sein Feedback dann, sobald er es gehört hat, auch zukommen lassen. Da freuen wir uns drauf und auch, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Und wie immer starten wir mit einer kurzen Analyse der Spiele ohne HSV-Beteiligung, welche diesmal Bürger für uns ausgesucht hat. Wir hatten einige der direkten Konkurrenten im Blick und auch unseren kommenden Gegner. Also Bürger, wie war das Spiel des neuen Tabellendritten Magdeburg zu Hause gegen Regensburg? Fang du doch mal an.
Ja, ich habe gesehen, was du da in der Redaktion schön gemacht hast, aber Challenge accepted, das habe ich mir selber vorgelegt. Nein, das war Magdeburg gegen Regensburg, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe die Highlights gesehen und auch den Y-Scout geholt, um mal zu gucken, was da so jetzt los war in Magdeburg. Auf die Zahlen basiert, ein Spiel, was Magdeburg eigentlich in der ersten Hälfte hätten entscheiden müssen, tun sie leider nicht. Die haben 1-0-Führung in der Halbzeit, lassen Regensburg auf kleinliche 0,2 XG kommen. Mit der größten Chance in der ersten Halbzeit ist von Adamian 0,05 gewertet. Also es kam von Regensburg in der ersten Halbzeit überhaupt nichts. Dass Magdeburg mit nur 1-0 in die Pause geht, schmeichelhaft und vielleicht auch Glück für Regensburg. Es gab eine Phase, da hat Magdeburg im Spiel drin, haben die 78% Ballbesitz gegen 22% von Magdeburg, insgesamt 69-31 über das ganze Spiel. Das Spiel hatte fast nur eine Mannschaft auf dem Spielfeld und das war halt Magdeburg, die ganz mehr oder weniger seit easy nicht richtig sich das nehmen lassen und damit zu Recht den Sprung auf Platz 3 machen. Und das war halt in Stile einer Top-Mannschaft, wenn man sich die Highlights und auch den Wildcard-Report anguckt.
Ja, dann darf ich jetzt über 95 Minuten verschwendete Lebenszeit in Sachen Fußball berichten. Es war wenig los beim Duell zwischen dem KSC und Fürth.
Bitteschön.
Ja, vielen Dank, Bürger. Es kam in der Anfangsphase kaum etwas vom Gastgeber. Also der KSC hat sich zu Hause hinten reingestellt, ließ Fürth gewähren und konnte auch nicht die wenigen Umschaltmomente nutzen. Dafür machten sie es, und das muss man dennoch anerkennen, gegen den Ball gut. Fürth hatte zwei gute Abschlüsse, ansonsten ließ der KSC nichts zu. Den ersten Torschuss vom KSC gab es in der 32. Minute, der war auch nicht wirklich erwähnenswert. Und abgesehen von einem nach VR-Eingriff annullierten Elfmeter, Pech für den KSC an der Stelle, war auch nichts mehr los in einer insgesamt schwachen und langweiligen ersten Hälfte. Und auch nach der Pause kam kaum neuer Schwung rein. Es war dann irgendwann dann, ich habe erst Fürth schon mit Vorteilen gesehen, es wurde irgendwann so ein Krampf auf Augenhöhe, weil der KSC Schleusener, Rapp und Kaufmann reinbrachte zur Halbzeit und trotzdem, es gab kaum wirkliche Torchancen und dann fällt das Tor des Tages, überraschend, aber eben durch Karlsruhes besten Spieler Wanicek in der 75. Minute, ein richtig schönes Tor, den er da reinknallt, da zeigt sich wirklich die hohe Qualität von Wanicek und das kennen wir bereits und darauf werden wir auch am Sonntag achten müssen. Dennoch war es aus meiner Sicht nicht verdient. Es war ein unglaublich passiver Auftritt des KSC. Aber sie verteidigen am Ende die Führung gegen die anrennenden Fürther sehr gut. Das Spiel war beim Zuschauen wirklich kein Augenschmaus. Also nochmal vielen Dank, Bürger. Lasse, bei dir gab es wenigstens ein Tor mehr. War es denn wenigstens ansehnlich zwischen Elversberg und Düsseldorf?
Phasenweise ja, phasenweise nein. In den ersten 25 Minuten ist quasi gar nichts passiert. Da hatte Elversberg nach, wie gesagt, diesen 25 Minuten die erste Torchance. Elversberg tat sich am Anfang sehr schwer damit, Torchancen rauszuspielen, da Düsseldorf auch sehr eng und defensiv gut stand. 42. Minute dann die zweite richtige Chance für Elversberg nach einem Schuss von Damar. Da muss Kastenmeier den Ball mit beiden Händen hinter das Tor klatschen. Aus der anschließenden Ecke setzen sie den Ball dann an den Pfosten durch Sickinger und Fortuna kriegt den Ball noch irgendwie mit allen Mitteln und mehreren ab gegenseitig anschießen, irgendwie aus dem Strafraum raus. 42., 53. Minute, nochmal zwei gute Chancen für Elversberg, die Kastenmeier beide sehr gut pariert. Ja, anschließend eine sehr knifflige Szene bei einem seltenen Fortuna-Angriff. Der Schiri pfeift auf Stürmerfall von Schmid, der jedoch Lejoncourt an den Arm köpft. Also wenn er da nicht auf Stürmerfaul entscheidet, muss er eigentlich auf Elfmeter entscheiden. Also war eine sehr knifflige Szene und auch durchaus streitbar. Also da hätte man auch, in meinen Augen war das nicht ein zwingendes Stürmerfaul und dann wäre es Elfmeter gewesen. Also schon interessant. 73. spritzt dann Johannesson im Strafraum, da sahen dann da dazwischen und Lux pinkert den Ball ab. Anschließend zieht er aus spitzen Winkel ins obere linke Eck über den Torwart. Ein wirklich starkes Tor. Und lieber HSV, das ist einer für uns. So ein guter Spieler, Johannesson. Also den würde ich mit Kusshand beim HSV nehmen. Ich glaube, der hat jetzt schon 10 Vorlagen oder sowas. Also es ist oder richtig guter Spieler. Und ja, das war, by the way, der erste Schuss von Fortuna seit der 37. Minute. Und da, 78. gibt es dann nach Wahrprüfung einen Elfmeter für Elversberg. Schwierige Situation erneut, weil Fellhauer in den Strafraum eindringt, sich dann so ein bisschen selbst unten selbst mit den Beinen trifft und Sievert maximalen Kontakt mit ihm hat am Oberkörper, kann man geben, aber ist in meinen Augen schon eine sehr harte Entscheidung. Ist dann Elversberg in der Szene, egal ob es berechtigt ist oder nicht, Sickinger macht den Strafstoß rein. Ja, und dann in der letzten Aktion des Spiels hat Moritz Heyer dann die Riesenchance auf 2:1. Eigentlich kann er sich die Ecke aussuchen, links oder rechts, aber er köpft ihn in die Mitte zentral. Da steht der Keeper der Elversberger und dementsprechend geht das Spiel in 1:1 aus. Am Ende, finde ich, wäre es ein sehr glücklicher Sieg für die Fortuna gewesen, weil ich finde, dass selbst dieses Unentschieden vom reinen Spielverlauf und von der Anzahl der Chancen auch glücklich war. Also im Grunde genommen hätte Elversberg das Spiel gewinnen müssen.
Ja, damit konnten wieder nicht alle Verfolger punkten, außer Köln. Die sind jetzt wieder vor uns.
Ja, mein Vergangenheitslaster hat sich auch gefreut über das Ergebnis,
ja, nachdem er es gesehen hat. Ja, klar. Und jetzt kommen wir zum Spiel unseres HSV und einem Unentschieden, welches für ja unglaublich schlechte Stimmung gesorgt hat innerhalb der HSV-Welt. Das diskutieren wir später. Erstmal gehen wir wie gewohnt das Spiel durch. Merlin Polzin entschied sich für Königsdörfer im Sturmzentrum, dazu Reis und Feray auf den beiden Achterpositionen und Hatzi Kadunic anstelle von Basho. Ja, und das Spiel begann direkt mit einem Knall. Lasse, den wirst du uns ja gleich nochmal erklären. Die rote Karte nach 2 Minuten war unstrittig, aber am Ende ein Problem.
Ja, für Karaman war sie strittig, so wie er sich da aufregt. Da dachte ich vom Fernseher auch, ey Junge, komm. Ey, du bist unter Adrenalin und Testosteron und sonst was, aber da jetzt zu sagen, das ist keine rote Karte, ist schon ein bisschen, also ich will nicht sagen weltfremd, aber da muss man, glaube ich, in dem Moment auch als Fußballprofi einsehen, das war nicht so klug von mir und da muss man das auch akzeptieren und nicht da so ausrasten wie er. Gut, hat insgesamt zum gesamten Spiel gepasst, sein Ausraster da und seine, wie er da sich dann echauffiert hat, das hat dann vielleicht das Stadion auch nochmal angezündet zusätzlich. Ich fand bis zu dieser roten Karte, die ersten 2 Minuten wirkte der HSV eigentlich gut. Ich dachte, wir kommen gut rein, weil da einige gute Aktionen waren und dann kam halt, wie gesagt, diese Karte anschließend. Dann, ich glaube, in der 8. oder 9. Minute eine Weltklasse-Parade von Ferro, weil Schalke schnell umschaltet über Mohr und dann über auf Silla. Und Ferro bleibt einfach stehen und erhält den Ball mit dem Knie oder mit dem Bein auf jeden Fall. Da hätte schon 1:0 stehen müssen. Und ja, um nochmal diese Karte in den Kontext zu setzen. Leider hat diese Karte dem HSV nicht geholfen, weil gerade in der Kombination mit diesem Gegentor in der 15. Minute von Schallenberg so eine richtige jetzt erst Rechtsstimmung entstanden ist. Ich hab den Schalke Inside Podcast gehört von der WAZ oder WAZ, wie man es ausspricht, auf YouTube. Und da meinte einer der Journalisten, der da war, das war eine der Top 5 Stimmungen im Stadion, seitdem er bei Schalke ist. Und da waren mehrere hundert Spiele in diesem Stadion. Ja, bitte. Das passiert, wenn man eine berechtigte rote Karte kriegt und dann halt nicht der HSV das 1:0 erzielt und so den Ofen dicht macht, so wie ich es mir erhofft habe. Es ist ja eigentlich genau alles angerichtet gewesen. Wir ziehen die frühe rote Karte, wir machen das 1:0 und dann denken alle, oh scheiße, das wird halt gar nichts und ist die Stimmung nicht so. Aber so erzielt Schalke das 1:0 nach dieser blöden roten Karte und dann ist natürlich so eine Stimmung, das kannst du dir gar nicht besser ausmalen. Da bist du zwar in Unterzahl, aber du hast halt dieses jetzt erst recht ins, was ich wie viel, 19:04-fache multipliziert, würde man jetzt in Schalkes Sprache sagen. Aber ja, taktisch hat uns die Karte halt auch null geholfen, dass Schalke direkt danach so umgestellt hat, dass sie das Zentrum mit einem Mann weniger jetzt natürlich dicht gemacht haben. Und damit war die Idee mit Ramsey vorne drin direkt nach 2 Minuten halt auch direkt komplett ausgehebelt.
Ja.
Das würde ich sagen, das sind die ersten 15 Minuten, glaube ich.
Ja, und ich glaube, ich würde auch nochmal was zur roten Karte sagen und ich glaube Bürger auch, damit wir das hier einmal rund machen können mit dieser roten Karte, weil die ja tatsächlich eine nach 2 Minuten schon eine richtige Gewichtung hat. Weil für mich war das auch so, dass ausgerechnet Karaman nach 2 Minuten die rote Karte bekommt, das war vielleicht, so seltsam es jetzt klingt, aus meiner Sicht die einzige Chance, die Schalke hatte, um über sich hinauszuwachsen.
Ja, die haben also, halt dieses Freakspiel gehabt jetzt plötzlich, was wir immer nicht wollen. Ja. Ne?
Wie die Schalke-Spieler über Karaman nach dem Spiel gesprochen hatten, er hätte ihnen so viele Punkte gerettet. Es wirkte für mich so, als ob Karaman als Kapitän der einzige Spieler bei Schalke ist, der diesen Mythos und die Tugend der Knappen lebt. Und genau das hat die Stimmung für Schalke verändert. Denn die Spieler haben selbst gesagt, und auch Juri Mölder, wir haben in dieser Saison noch nie so gespielt. Und wie du es auch gesagt hast, Lasse, ich finde auch die Ausstellung von Polzin absolut nachvollziehbar im Hinblick auf das, was Schalke hätte im Normalfall angeboten.
Absolut.
Nach 2 Minuten, was willst du da machen? Da kannst du nicht wechseln. Da kannst du ja nicht nach 2 Minuten.
Du nimmst keinen Spieler raus, das ist eine Demontage, wenn du da irgendwie rausnimmst. Auch wenn du sagst, das ist taktisch bedingt. Das
kannst du nach 2 Minuten nicht einen Stoßstürmer bringen. Also wir sprechen ja gleich noch weiter über das Spiel. Bürger, von dir noch was zur roten Karte, damit wir die hier an der Stelle rund machen?
Für mich war das auch irgendwie dieses, ich glaube, Polzins Idee mit Königsdörfer vorne zu spielen, war halt auch dieses, wir erwarten, dass Schalke ein bisschen mehr Ballbesitz hat, dass die ein bisschen mehr das Spiel machen wollen. Heißt für uns, einen Umschaltspieler zu bringen wie Ramsey wäre perfekt. Deswegen auch, aber habe ich mich ein bisschen gewundert, egal ob das jetzt 2 Minuten sind oder eine Viertelstunde, Polzin hätte die Möglichkeit gehabt, Selke oder Glatze nach 5 Minuten, 10 Minuten zu bringen, anstelle von Ramsey, weil die Voraussetzungen sich komplett geändert haben. Und das, ich bin mir da richtig selber in Zweifeln drüber, ob ich das Polzin ankreiden kann oder nicht, weil ich verstehe auch, man kann das nicht nach 2 Minuten machen. Aber die Möglichkeit, weil es aus meiner Sicht, ich greife hier jetzt ein bisschen vielleicht vor, in der ersten Hälfte vielleicht nicht so ganz gelaufen ist, hätte er ein deutliches Zeichen setzen können mit einer Einwechslung von entweder Selke oder Glatze. Deswegen, für mich
dann
war
lass uns das am Ende nochmal diskutieren.
Genau,
lass uns das am Ende diskutieren und gehen mal nach dieser Anfangsviertelstunde weiter im Spiel, denn ich fand, Lasse hat es eben auch gesagt, der HSV ging eigentlich sofort drauf ins Pressing und wollte sich den Ballbesitz schnappen, also im Grunde Schalke-Spiel nicht zulassen. Und dann passiert das, was wir eben diskutiert haben und wir haben eine hektische Phase, bei welcher der HSV irgendwie Ruhe ins Spiel bringen muss und sich neu sortieren, da Schalke taktisch nun anders agiert. Und plötzlich greift natürlich die Idee mit Königsdörfer und Ferai nicht mehr so richtig. Und für mich war leider auch zu Beginn erkennbar, dass Hefti erneut indisponiert war, sodass wir auf der linken Abwehrseite sowohl defensiv wie offensiv keine gute Balance hatten, erneut nicht. Und ich hatte auch nach den ersten 15 Minuten, wo sich dann diese Aufregung um die rote Karte und der Schock vom Gegentreffer vielleicht ein bisschen gelegt hat, hatte ich weiter den Eindruck, dass der HSV versuchte, das hektische Spiel zu beruhigen über Ballbesitz, aber Schalke stellte jetzt die Räume komplett zu. Die standen im letzten Drittel so unglaublich massiv, dass der HSV mit keiner Art von Kombinationsspiel irgendwie in den Strafraum kam. Auffällig war für mich, dass der HSV bei Angriffen zögerte, Flanken in den Strafraum zu bringen. Wir hatten da nämlich A, zum einen keinen Turm vorne drin und zum anderen hatte Schalke alles hinten drin. Also Schalke warf wirklich jetzt durch diese Stimmung aufgeheizt alles rein, lief intensiv die Lücken zu und ich habe die Überzahl vom HSV bis Mitte der ersten Halbzeit nicht gemerkt. Schalke hat es sehr diszipliniert gemacht und unglaublich leidenschaftlich, was irgendwo auch eine logische Konsequenz aus der Spielentwicklung ist. Unterzahl, aber dann eben die Führung im Rücken. Und Schalke gab bewusst und auch eben wegen der roten Karte die beiden wichtigsten Kriterien in ihrem Spiel auf, Ballbesitz und Pressingintensität. Sie gewannen aber halt 60% der direkten Zweikämpfe und standen so unglaublich kompakt. Also der Abstand zwischen dem Stürmer und dem letzten Verteidiger waren 36 Meter und das in ihrer eigenen Hälfte. Also zwischen Strafraum und Mittellinie standen sie mit ihren 10 Mann. Nehmen wir den Keeper raus, halt mit 9 Feldspielern. Und der HSV rückte zwar auf, aber damit waren dann auch die Räume einfach viel zu eng und das Spiel war aufgrund der Stimmung im Stadion auch irgendwie hochemotional. Insbesondere halt die Schalker Mannschaft wurde gepusht, das spielte ihnen in die Karten, auch die unruhige Linie des Schiedsrichters, der zu Beginn sehr schnell und teilweise auch falsch, liebe Grüße an Emanuel Ferrei, mit seinen Verteilung von gelben Karten lag. Bürger, wir hatten nach meinem Dafürhalten in den ersten 30 Minuten keinen richtigen Zugriff, keine Spielkontrolle trotz vieler Angriffsversuche und Ballbesitz und hohes Pressing, aber es war klar, wir brauchen dringend ein Tor vor der Pause. Aber zum einen hat dann Reis in der 30. Minute Pech und auf der anderen Seite hatte ich bis hierhin auch nicht wirklich ein gutes Gefühl beim HSV. Ich hatte mich auf ein langes, zähes Geduldsspiel eingestellt, so wie das Spiel in den ersten 30 Minuten gelaufen ist.
Aber du sprichst eigentlich schon das, was ich so ein bisschen als Weckruf bezeichnet habe für den HSV. Diese Chance von nach der Ecke von Murkin, die knapp vorbeigeht, was eigentlich das 2:0 hätte sein können, vielleicht auch müssen. Darauf dann die Reaktion, diese schnelle Chance danach mit Reis, wo wir knapp scheitern, wo ich dann dachte, okay, jetzt aber vielleicht, dass wir endlich jetzt ein bisschen Gefahr gezögert haben, vielleicht kommt da jetzt was. Dann kamen auch Chancen, also Ramsey hatte in der 39. eine, dann Sahitis Tor nach der Flanke von Dompe. Dann war da dieses, nach dem 1:1 kam für mich dieses, jetzt noch zur Pause das Spiel drehen und dann sieht es richtig gut aus. Und dann kam es auch 2 Minuten danach, direkt nach Wiederanpfiff, wieder draufgegangen, ganz schnell gemacht. Ramsey knapp abseits, nicht abseits, Gott sei Dank nicht abseits. Sahiti schiebt ein, 2:0, Pause, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist die Möglichkeit da, die taktischen Anpassungen zu machen. Und hierunter habe ich mir 2 Sachen notiert. Erstmal Hefties Rolle im Aufbauspiel. Wir können über Hefti sprechen, wir können über Hefti diskutieren, sagen, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht technisch gut genug ist, dass er zu langsam ist und so. Aber seine taktischen Anweisungen, die er bekommen hat von Polzin, ich gehe davon aus, dass er das nicht selber macht, dieses mit immer nach vorne gehen in den Zehnerraum, in diesen linken Halbraum reinzugehen, um da als Kombinationsspieler plötzlich zu sein. Ich verstehe das nicht. Da brauchst du einen Spieler, der technisch besser ist und der auch schneller ist wenn der Gegner umschaltet. Und deswegen sieht Hefti auch aus meiner Sicht unverschuldet, weil ich glaube, er da macht das, was der Trainer sagt, aber er sieht dann da auch schlechter aus. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen Polzin einkreiden, der das dann zur zweiten Hälfte gut korrigiert, in der er die Auswechslung vornimmt zur Pause. Eine letzte Sache noch habe ich mir runtergeschrieben, dass mit der Ende der ersten Halbzeit ist halt diese umkämpfte, intensive erste Hälfte, wo wir uns wieder reingekämpft haben, aber auch in Überzahl zu wenig große Chancen kreiert haben. Und dann zweite Halbzeit, Nando, mit ein paar Wechsel ging es ja los.
Ja, und meine erste Notiz zur zweiten Halbzeit stammt noch aus der Anfangsviertelstunde der ersten Halbzeit. Ich hatte mir nach der roten Karte und der Führung von Schalke notiert, dass Polzin unabhängig vom Halbzeitergebnis personell umstellen muss zur Halbzeit. Und auf meinem Zettel stand Karabetz und Glatzel rein. Das sind die Spieler, die du jetzt brauchst. Genau die beiden Spieler kamen und der HSV steckte taktisch auch so um wie Lars. In der letzten Folge, als Konter auf meine Idee mit Baldé als linken offensiven Verteidiger da einwarf in der Voranalyse, wir lösen einfach offensiv den linken Verteidiger auf und Ludo Reis spielt jetzt in der Defensivbewegung den abkippenden linken Verteidiger. Der HSV kam mit so viel Wucht aus der Kabine. Das war beeindruckend. Da hatte ich dann ein gutes Gefühl, weil wir sind jetzt offensiv ins gute, kontrollierte Risiko gegangen. Die 15 Minuten nach der Halbzeitpause haben nur einen Makel. Wir machen das 1:3 nicht. Aber wir fahren Angriff um Angriff auf das Schalker Tor, haben im Grunde im Minutentakt Chancen und Abschlüsse und haben Schalke jetzt komplett im Griff. Ich erspare uns eine Nacherzählung des Tickers, dafür sind wir nicht hier. Aber ein paar Zahlen. 6 Abschlüsse in den ersten 15 Minuten. Der HSV spielt es jetzt übrigens auch richtig und bekommt vor allem dank Reis Dompe immer mehr ins Spiel. Reis Spielintelligenz in dieser Doppelrolle überragend. Und die Statistiken, die sind aus meiner Sicht für den weiteren Spielverlauf und der Bewertung des Spiels auch wichtig. Wir führen 1:2, kommen aus der Halbzeitpause und legen folgende Zahlen auf. 6:0 Torschüsse, 0,93 zu 0,07 Angriffe pro Minute. Unser Pressingwert liegt bei 6, der von Schalke bei 79, 73% Ballbesitz, 94% Passquote. Wir haben Schalke jetzt genau da, wo wir sie haben wollen. Und so langsam macht sich die Überzahl und die Qualität bemerkbar. Und was dann passiert? Wir haben in der 57. Minute, ihr kennt das mit dem Handywecker, ne? Der klingelt einmal und dann stellt man auf Snooze. Das war das, was Hatzi Kadunic gemacht hat, der hat ziemlich dummerweise mit Silla angelegt. Und das war das erste Mal, wo in Gelsenkirchen dieser Wecker anging, wurde dann nochmal leise in den Hintergrund geschoben. Und dann passiert etwas, was mich auch bis heute Abend am Montag noch so unglaublich wütend macht Unsere Auswärtsfans in der Kurve, also Teile von ihnen, stellen ihre eigene Agenda über den Erfolg der Mannschaft und schenken Schalke 5 Minuten Verschnaufpause und einen Restart, Bürger.
Ja, meine erste Notiz war frohes Neues. Denn, und tut mir leid, ich komme nicht drüber hinweg. Ich habe das Spiel mit meinem Kumpel gesehen und der guckte mich an und sagte, das ist das Einzige, was der HSV momentan nicht nötig hat. Es ist eine Pause. Ja. Wir hatten das Spiel sowas von im Griff. Von Schalke kam gar nichts und die mussten laufen. Die mussten richtig viel laufen, weil wir den Ball laufen lassen haben. Dann bekommen die 5 Minuten Pause und kommen irgendwie nach der 5-minütigen Pause so ein bisschen mehr ins Spiel. Das sieht man auch, da plötzlich gewinnt Schalke ein paar bisschen mehr Zweikampf. Es kommt ein bisschen Leben, es kommt einfach Lebenszeichen von denen. Das Pressing geht bei denen ein bisschen hoch oder nicht viel, nicht ein bisschen, aber es geht von 79 auf 22 Ballkontakte. Die stören uns deutlich früher und plötzlich, glaube ich, ist das auch für Schalke. Die sind plötzlich wach geworden, haben gedacht, ey Leute, ein Eckball, ein Konter, ein Tor und er steht plötzlich wieder unentschieden. Und der HSV konnte mit den wiedererwachten Schalkern irgendwie nicht richtig davon, was soll man sagen, aufmachen. Also von mir dann diese bis zur 75. Minute, Schalke war wach geküsst, aber dann wurde mir auch so mehr oder weniger so, ja, die Zeit rennt, wir sind immer noch eins mit einem Tor vorne, wir sind am Drücker, aber dass Schalke tot war, lag daran, dass Schalke nicht tot war, lag daran, dass es nur eine 1-Tor-Führung war. Deswegen war die Hoffnung ja natürlich, die kommt jetzt in der letzten Viertelstunde.
Nee, kam nicht. Der HSV hat es einfach komplett versäumt, auch durch die pure Sache, auf die wir nochmal genauer zu sprechen kommen, den Sack zuzumachen. Ich habe euch um 22.07 Uhr geschrieben, in unserer Gruppe, ist das unnötig? Und um 22.12 Uhr habe ich geschrieben, alter HSV. Und ich behaupte, das dürfte das Gegentor gewesen sein. Und wenn man das Tor mal spezifisch anguckt, es war leider auch grauenhaft verteidigt vom HSV. Also, Sahiti geht gar nicht raus. Mikkel Bronsies klebt irgendwie an der Viererkette, steht da im Niemandsland. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Dann kommt der Kopfball von Silla, Hatzikadunis steigt wirklich halbherzig hoch und Mikkel Bronsies steht irgendwo im Nirgendwo, guckt sich um und weiß gar nicht, warum stehe ich jetzt hier eigentlich, weil er einfach nur stehen geblieben ist und sich nicht mit eingemischt hat in die Situation. Ja, und dann geht das Ding halt rein und fliegt oben rechts in Winkel. Es war auch echt wie so ein Zeitlupentor. Ja, Katastrophe. Dann war natürlich der Jubel in der Arena war gigantisch. Also wirklich, das war so, ich will nicht sagen, das war so wie bei dem 4-4 damals gegen Dortmund, aber irgendwie, auch wenn man die Interviews nach dem Spiel hört, das war ja ein unfassbar wichtiger Punkt für die anscheinend. Obwohl der Punkt für die eigentlich um gar nichts geht, aber für diesen Habitus des Vereins war das echt anscheinend ein Spiel, auf das sich lange zurückerinnern werden. Und ja, irgendwie versucht Merlin nochmal irgendwie das Ruder rumzureißen, bringt dann nochmal Selke für Ramsey und Balde für Sahiti. Ja, Balde bringt dann Donko vor Mohr als defensiveren Mann. Mohr in meinen Augen mit Abstand bester Mann heute auf dem Feld, also richtig gutes Spiel von ihm. Und dann nochmal Höylund für Silla. Und ja, ich habe hier keine Aktion mehr. In der 91. kommt noch Otto Stange für Mikkel Bronsies. Aber ja, der HSV schafft es, von der 81. bis zur 97. Minute keinerlei Torgefahr auszustrahlen. Man muss aber auch sagen, dass Schalke es klug gemacht hat, indem sie unfassbar viele Fouls geschunden haben. Ja. Da war so viel Airtime und so viel Unterbrechung, das war fast schon Ingolstadt-Style. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Haben sie natürlich aber auch, ist natürlich ein legitimes Mittel und haben sie klug gemacht. Und der HSV hat auch, wenn man die Statistiken anguckt, auch nicht mehr viel ausrichten können. Also die gewonnenen Zweikämpfe gingen minimal hoch auf 40%, immer noch 53% bei Schalke, aber Attacks per Minute waren mal 0,61. Also jetzt auch kein überragender Wert für eine Schlussoffensive, in Anführungszeichen. Ne? Selbst die Average Formation Line, also wie hoch wir standen, war bei 53 Meter. Das ist der niedrigste Wert im ganzen Spiel. Also da, wo man eigentlich hätte Druck machen müssen in der letzten Viertelstunde, stand man, ich will nicht sagen hinten reingedrängt, aber stand quasi am tiefsten vom ganzen Spiel. So kann es natürlich auch nicht funktionieren.
Ja, ich glaube, El Fadli hatte am Ende noch eine gute Abschlusschance.
Ja, stimmt, das hatte ich.
Aber das können wir jetzt auch, glaube ich, ignorieren, denn am Ende gibt es diverse Punkte, über die man diskutieren kann. Einige davon betreffen ja schon fast, man könnte es fast schon nennen, die Leistungsexplosion von Schalke. Da haben wir jetzt auch schon über die rote Karte ausreichend gesprochen. Und Ja, wenn man dann den Worten der Spieler, der Trainer und Sportchef von Schalke glaubt, das war das wohl das beste Spiel der Saison. Und unsere Mannschaft hat Schwierigkeiten, aus der Überzahl eben in Summen dominantes Spiel aufzuziehen. Birger, womit möchtest du in die Spieldiskussion einsteigen? Was hast du dir so rausgeschrieben für dieses Spiel als erstes?
Also für mich ist das der erste Punkt, der auch aus meiner Sicht eindeutig spielentscheidend ist, wenn wir jetzt die rote Karte rauslassen, ist halt, dass wir diese Unterbrechung von diesen Chaoten, nenne ich das mal so, dass wir diese negativ ausnutzen. Also insgesamt, ich verstehe nicht, dass man als Fan eines Vereines sich auf lange Reise macht, um dann, wenn mein Verein das Spiel vollkommen im Griff hat, vollkommen in Kontrolle ist, dann denkt, jetzt Leute, jetzt machen wir unser Statement als Gruppe, scheiß drauf, was unten auf dem Spielfeld abgeht, das ist uns scheißegal. Wir machen unser Statement, denn das ist wichtiger als, du hast es gesagt, der Erfolg der Mannschaft, denn ich bin mir zu 120% sicher, ohne diese Verschnaufpause wäre Schalke nicht zurück ins Spiel gekommen, weil die konnten nicht, die hatten keine Gegenwirkung. Aber für mich ist es auch ausschlaggebend, dass die Spieler von Schalke sind direkt zu Kees van Wonderen gelaufen. Die von HSV, ein bisschen so hingeschlendert, ein bisschen Wasser getrunken, weil wir das ja natürlich auch nicht nötig hatten. Wir wollten einfach wieder weiter spielen, einfach wieder los. Die von Schalke haben das als taktischen Timeout genutzt und haben das Pressing hochgezogen, haben ein bisschen mehr Glauben reingepusht und das hat funktioniert. Das hat mich tierisch genervt. Das ist der eine Punkt und zum anderen Punkt kommen wir, wenn ihr erstmal was gesagt habt.
Ja, zur Pyro will ich sagen, mir fällt da auch nichts so ein. Es ist natürlich eine gewisse Doppelmoral, wenn man sich über Pyros im eigenen Stadion, auch unsere Raketenpyro oder so freut. Da sind dann halt bengalische Feuer. Aber es ist ja auch so ein Gentleman's Agreement zwischen den Ultras und dem HSV oder der aktiven Fans unter dem HSV, dass Pyro die Hand nicht verlässt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, worauf sich der Verein und die Ultras geeinigt haben. Und auch Pyrofackeln kann man kritisieren, alles schön und gut. Aber die auf die Idee zu kommen, in einer quasi fast geschlossenen Halle mit Raketen um sich zu schießen, die dann noch oben vom Dach, das ist ja nicht so, dass die, selbst wenn es offen gewesen wäre, wäre es eine Katastrophe, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Aber dann noch auf die Idee zu kommen, auf Schalke, die Raketen nach oben zu schießen, die dann noch oben am Dach abprallen und dann irgendwo hinfliegen, das ist ja russisch Roulette mit Raketen, das ist absoluter Wahnsinn in meinen Augen. Und wie gesagt, ich will da auch nicht der Oberboomer sein und ich will auch Pyro nicht im Generellen kritisieren. Alles gut, Pyro-Fackeln kann man gerne machen, wie man will. Schöne Choreos, freuen wir uns alle drüber. Es ist immer ein gewisses Risiko dabei. Aber Raketen in einem mit 62.000 Menschen gefüllten Stadion abzuschießen in so einem engen Block, ist einfach Wahnsinn. Und da sollten sich die Ultras in meinen Augen für schämen. Also es geht gar nicht. Und auch nicht als Protest für die Preisgeschichte mit Ulm. Da kann man auch drüber denken, wie man möchte. Alles schön und gut, die haben ihren Grund dafür zu protestieren, aber nicht auf die Art und Weise.
Vor allen Dingen, weil die Strafe jetzt wahrscheinlich um und bei 200.000 Euro ist, dann können sie sich
das
überlegen,
war ja das,
woher
genau, woher das war ja das Ziel, dass der HSV quasi, dass die Mehreinnahmen des Ulm-Spiels dann durch die Pyrostrafen, dass das quasi also, auf null geht. Aber also.
Ein Wahnsinn. Jonas Meffert sagte nach dem Spiel, dass er aufgrund der Spielunterbrechung kurz an das Spiel zwischen Union Berlin und Bochum gedacht hat und deswegen hoffte, dass unsere Fans damit schnell aufhören. Wer sich nicht erinnert, in dem von Meffert genannten Spiel wurde der Torhüter von Bochum von einem Feuerzeug getroffen. Gut, war jetzt keine Feuerwehrsrakete, aber darum geht's nicht. Er konnte aber nicht weiterspielen und das Spiel wurde am Ende dann mit 2-0 gewertet. Ich glaube, es war der Torhüter von Bochum. Auf jeden Fall wurde das Spiel dann mit 2-0 gewertet und sowas in den Köpfen der Spieler ist einfach tödlich. Ich rechne es unseren Spielern hoch an, dass sie in den Interviews das Unentschieden und die Leistung nach dieser Unterbrechung nicht auf die Feuerwerksraketen und die Spielunterbrechung geschoben haben. Aber auf der anderen Seite, die Spieler dürfen die Fans ja auch nicht kritisieren. Wir haben ja ein Ungleichgewicht in Sachen Symbiose zwischen Mannschaft und Fans. Und das gefällt mir so nicht, insbesondere nicht, wenn die Fans ihre politische Agenda über das Wohl des Erfolges stellen der Mannschaft schaden. Und ich will auch nicht sagen, dass der HSV hier nicht trotzdem hätte gewinnen müssen. Aber man muss sich auch mal vor Augen halten, dass Spieler genug Negativerfahrungen damit gemacht haben, welche Auswirkungen so etwas haben kann, dass das dann doch einen psychologischen Effekt hat.
Ja, und Reis ist ja auch direkt hingelaufen und man hat auch so ein bisschen gesehen, dass er ein bisschen hektisch wurde. Der hat schon gemerkt, das ist genau der falsche Zeitpunkt gerade.
Genau. Und das müssen sich Teile der aktiven Fans, die daran beteiligt waren, auch mal vor Augen halten, dass es nicht immer nur um die eigene Agenda geht und den reinen Egoismus.
Ja, absolut.
Bürger, du wolltest aber noch einen weiteren Punkt einwerfen. Jetzt haben wir mal die beiden großen Elefanten im Raum mal beiseite geschoben.
Und jetzt wird's nämlich auch sportlich, aus sportlicher Sicht. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Alles gut und schön, dass wir direkt nach der Pause schnell reagieren, Karabets und Glatzel bringen. Eine Sache ist mir aber auch aufgefallen, nachdem ich den MyScout-Report gesehen habe. Glatzel kommt im Laufe von 53 gespielten Minuten auf eine Aktion im gegnerischen Strafraum. Davy Selke hingegen, der 15 Minuten gespielt hat, kommt auf 3. Insgesamt haben wir mit zwei der besten Stürmer in der Liga, die über 60 Minuten Fußball spielen, und wir setzen die 4-mal in Szene in dem gegnerischen Strafraum. Das ist für mich ein Problem. Und das habe ich auch zum Spiel gegen Braunschweig bemängelt, dass wir es nicht hinbekommen, momentan unsere beiden Top-Stürmer Glatzel und Selke richtig in Szene zu setzen. Im Gegenzug kommt ein Königsdörfer auf 6 Aktionen, Ludovic Reis, der hinten links gespielt hat in der zweiten Halbzeit, kommt auf 8 Aktionen im gegnerischen Strafraum. Ich finde, das ist für mich ein taktisches Problem, was wir momentan nicht gelöst bekommen, wenn der Gegner eng zusammen hinten steht und sich hinten reinstellt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein System sein wird, das wir in den letzten 4 Spielen gegenüberstehen würden. Mir würde sehr gerne interessieren, ob ihr das auch als Problem seht und ob ihr da eventuell eine Lösung seht.
Boah, schwierig. Ich weiß nicht, ob man das gerade in so einem Spiel als Parameter nehmen sollte. Bürger, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Und obwohl Glatzel keine Aktion hatte, haben wir direkt nach der Halbzeitpause unglaublich viele XG erspielt und auch Torchancen gehabt, auch wenn Glatzel nicht direkt darin beteiligt war, so hatte er indirekten Einfluss durch seine Präsenz und seine Bewegung und seine Spielintelligenz auf dem Platz. Dass wir die Bälle am Ende nicht mehr reingeschlagen haben, nicht mehr die Flanken geschafft haben, links wie rechts da die auf unsere beiden Mittelstürmer im Grunde mal im Strafraum zu bringen. Das ist sicherlich etwas, wo ich vielleicht sagen würde, der Bruch, der da in unserem Spiel war, war vielleicht nicht mehr zu kitten. Aber ich weiß nicht, ob ich da ein exaktes Problem sehe, weil ich Lasse kann gleich gerne nach mir das vielleicht anders sehen, aber ich glaube nicht, dass wir Ranzi, Selke und Glatzel alle 3 in irgendeiner Art und Weise in so viel Spielzeit gleichzeitig auf dem Platz sehen werden. Weil ich glaube, die nehmen sich sonst einfach den Platz weg.
Ja, ich glaube auch, dass man bei so einem Spiel das nicht als Sample Size nehmen sollte, finde ich. Wenn das natürlich jetzt gegen Karlsruhe anders aussieht, hat Bürger vielleicht recht gehabt. Also man muss natürlich jetzt dafür beten und hoffen, dass nicht plötzlich irgendwas jetzt eintritt, dass wir irgendwie die Spieler nicht mehr in Szene setzen können, weil das wäre natürlich auch jetzt kurzfristig gesehen, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ein Riesenproblem, ne? Aber ich weiß nicht genau, es war so ein Freak-Spiel. Ich glaube, ich würde da jetzt auch nicht so einen großen Wert drauf legen, gerade in diesem Spiel. Aber ich verstehe auch, was Bürger meint. Also es ist ein bisschen so eine halbe Alarmglocke, glaube ich, ja.
Es ist für mich halt auch sehr aussagekräftig, dass wir in einem Spiel, wo wir so auf dem Drücker sind, dass wir es nicht schaffen, unsere beiden Top-Stürmer in Szene zu setzen, was wir so gut gemacht haben in den anderen Spielen. Wenn ich denke, gegen Braunschweig waren nicht viele Chancen für uns da, dennoch ist uns das gelungen, 2-mal Selke am hintersten Pfosten in Szene zu setzen. Das habe ich gegen Schalke überhaupt nicht gesehen, dass wir das hinbekommen haben. Und deswegen war das so ein bisschen für mich auch enttäuschend, dass die Waffe, die uns diese Saison verdammt gefährlich gemacht haben, offensiv, diese Flanken in diesen Zwischenraum zwischen geht der Torwart raus, geht er nicht raus, die dann Selke und Glatzel auch mehrmals reingemacht haben, dass wir das irgendwie überhaupt nicht hinbekommen haben, nicht einmal in Szene zu setzen. Und das ist jetzt, finde ich, das ist halt eine Tendenz, wo ich sehe, dass die weniger Chancen bekommen oder kreieren oder sich in Szene setzen bekommen, als was früher mal der Fall war.
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Miro Muheim aktuell fehlt. denn Miro Muheim ist derjenige, der von links aus dem Halbraum diese Flanken schlagen kann. Wenn Dompe vor ihm einfach das 1 gegen 1 dominiert, dann hast du da zwei Optionen. Sahiti ist nicht der klassische Spieler, zumindest bisher nicht, der viele Flanken reinbringt. Und jetzt hattest du anstelle von Muheim mit Ludovic Reis jemanden, der von hinten links gekommen ist, der jetzt nicht der typische Flankengeber ist. Der kommt aus dem Zentrum. Und ich glaube, da fehlt uns gerade auch diese eine Variante, nämlich der Linksfuß mit den starken Flanken, der dann vielleicht auch mal so ein scharfes Ding in den Strafraum bringt. Ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt, wenn du dann mit Davy Selke jemanden drin hast, der spielerisch nicht so stark ist wie Glatzel, sich aber beide in den Strafraum zu dieser Masse mit reintürmen, dass du dann keinen vernünftigen Flankengeber bis auf vielleicht Jean-Luc Dompe an diesem Tag hattest.
Merlin Polzin hat nach dem Spiel auch gesagt, dass Glatzel vor Selke gebracht wurde, weil sie was Spielerisches reinbringen wollten.
Ja.
Also weißt du auch gar nicht, ob Glatzel jetzt so stell dich vorne rein und hau ihn irgendwie rein als Prämisse hatte, sondern er sollte anscheinend auch mitspielen. Das wäre ja die logische Argumentation, wenn man Merlin Polzin zuhört und er sagt, dass Glatzel vor Selke gekommen ist, weil er der spielerisch bessere Spieler ist. Also von daher.
Ja, finde ich gut, dass du dir hier die Aussage von Merlin Polzin nochmal reinbringst, weil in Summe kann man das hier sehr kontrovers diskutieren. Also warum schaffen wir es nicht, mit den beiden besten Stürmern der Liga mehr Gefahr zu kreieren oder mehr Positionsspiel im Strafraum hinzubekommen? Und am Ende, glaube ich, würden wir alle nicht negativ über das Spiel sprechen, wenn wir das 1-2 irgendwie nach Hause gebracht hätten.
Nee, das ist
denn
es da.
Also aktuell zählen nur Punkte, egal wie, und so ein hitziges Spiel knapp und dreckig zu gewinnen, wäre vollkommen fein gewesen. Und bei allem Frust und Ärger über die letzten 25 Minuten der zweiten Halbzeit möchte ich trotzdem sagen, wir sind weiterhin, Stand jetzt, das beste Rückrundenteam. Polzin steht bei 1,94 Punkten im Schnitt als Trainer und die fehlenden Punkte in dieser Saison gehen nicht auf seine Kappe. Auch wenn wir jetzt mal zwei Spiele nicht gewonnen haben. Das gehört zur Bewertung der Gesamtsituation aus meiner Sicht dazu. Das 2-2 darfst du so nicht kassieren, das darfst du so nicht verteidigen. Das geht bei Sahiti los, endet bei Hatzikadunic und Mikkel Bronsis. Am Ende dürfen wir in Überzahl ein 1-2 nicht hergeben. Das ist eine vollkommen legitime Kritik. Aber ich bin noch nicht bereit, jetzt alle Fässer aufzumachen bei noch 4 ausstehenden Spielen, denn noch haben wir es in der eigenen Hand, Bürger.
Da gehe ich auch mit. Und wenn man sich die unterliegenden Parametern anguckt, haben reichlich an Chancen kreiert. Wir haben auch reichlich an Flanken gegeben. Wir haben 29 Flanken geschlagen, also 14 davon sind angekommen. Ganz schlecht war es natürlich nicht. Für mich waren es halt die falschen Spieler, die vielleicht in Szene gesetzt worden sind.
Ja.
Also, und dann natürlich war es eine Sache, die auch natürlich Schalke nach so kurzer Zeit in Unterzahl richtig gut in die Karten gespielt hat, ist halt, dass wir in einem Spiel von 90 Minuten Dauer haben wir 52 Minuten Deadtime, wo der Ball nicht im Spiel ist. Das spricht auch eindeutig für Schalke im Vorteil. Dennoch sind es eindeutig 2 verlorene Punkte.
Ich glaube, mit diesen 2 verlorenen Punkten, auf die Aussage können wir uns alle einigen. Da werden alle zustimmen. Und dann können wir das Spiel abschließen und die Kategorie Man of the Match noch auflösen. Denn ich glaube, das dürfte auch nochmal interessant werden.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt linke Position zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Es ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe, Bürger, jetzt Man of the Match zu wählen. Welcher Spieler hat dich denn am meisten überzeugt oder am wenigsten enttäuscht, je nachdem, welchen Blickwinkel man hier, welchen du ansetzt?
Ich war mir irgendwie auch ein bisschen in Zweifel. Eigentlich war es auf der Hand, Sahiti, Doppeltorschütze, den nehmen wir. Aber nein, ich habe mir einen anderen Spieler genommen, der auch in den Situationen, wo es etwas gebraucht hat, war er zur Stelle. Ich rede hier von Ludovic Reis, der wieder mal in der ersten Halbzeit mit diesem Schuss, der knapp vorbeigeht, die Mannschaft so ein bisschen wachgerüttelt hat, auch immer sich einfach eingefügt hat, war im Kombinationsspiel sehr viel dabei. Ich habe es eben gesagt, er hatte 8 Aktionen im gegnerischen Strafraum, der war auch offensiv einsetzbar und obwohl er dann defensiv eingesetzt wurde in der zweiten Halbzeit, war er trotzdem taktgebend für unser Spiel. Also für mich ganz klar Ludovic Reis.
Gut. Damit haben wir schon mal einmal nicht Sahiti dabei und jetzt sind wir gespannt, was Lars in seiner Abwesenheit denn zum Man of the Match zu sagen hat.
Ja, moin ihr Lieben. Heute mit schlimmer Tonqualität von unterwegs ganz schnell zu dem Spiel gegen Schalke, zu dem ihr alles inhaltlich sagen werdet und das fantastisch einordnet. Da freue ich mich drauf aufs Hören. Mein Man of the Match ist Ibi Sahiti. 2 Tore gemacht, soll erfüllt, würde ich damit sagen. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche, bin ich wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.
Reis, Sahiti, Lasse, was bei dir? Dritter Name?
Ja, ich habe zwischen Dompe und Sahiti geschwankt, weil Dompe gerade in dieser Phase vor unserer dämlichen vorgezogenen Silvesterfeier halt wirklich gut im Spiel war. Da hat er jede Aktion gewonnen. Aber am Ende möchte ich Emir Sahiti ja Tribut zollen durch seine 2 Tore. Er war auch öfter mal in der Kritik. Für mich war er bester Spieler des Spiels. Beim HSV auf jeden Fall.
Alles klar. Ja, gut. Ah, ich habe nicht Sahiti als My Man of the Match. Und vielleicht mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber ich habe ihn einfach nicht so stark gesehen. Und wie in der Spielanalyse erwähnt, bereits im Laufe der ersten Halbzeit, als ich mir notiert habe, wer zur Pause raus muss, standen bei mir Sahiti und Hefti auf dem Zettel. Natürlich, dann macht Sahiti den Doppelpack, dann wird der nicht rausgenommen, ist mir ganz klar. Aber ich fand Sahiti bis auf die 2 Tore, und die sind natürlich wichtig, und auch seinen defensiven Blackout beim 2-2, da habe ich mich am Ende dann doch für Ludovit Reis entschieden, der als Anführer auf dem Platz unverzichtbar ist und der 2 Positionen gleichzeitig und hochwertig ausfüllt in einem Spiel. Und deswegen haben wir 2-mal Sahiti bei Lars und Lasse und 2-mal Reis bei Bürger und mir. Und bei unserer Hörerschaft war natürlich die Begeisterung für Punkte nicht so groß, vollkommen verständlich, aber alle von uns hier genannten Spieler sind in den Top 3. Wir haben Ludovit Reis mit 11 Punkten auf dem 3. Platz. Lasse hat ihn kurz erwähnt, er hat geschwankt und ihn doch nicht genommen, unseren Jean-Luc Dompe, der mit 22 Punkten dann 2. geworden ist. Und ja, Emir Sahiti nimmt mit dem Doppelpack und 62 Punkten die Krone des Spieler des Spiels gegen Schalke mit nach Hause. Das war, glaube ich, sein erster Titel in unserem Podcast sozusagen.
Und Nando, weil du Reis siehst, weißt du jetzt auch, warum ich dich zum Gegner-Scouten gegen den KSC losgeschickt habe.
Oh weia, ey. Diese verschwendete Lebenszeit. Komm, sprechen wir über den KSC, der in den Volkspark kommt. Und das Hinspiel war der Auftakt von Mernil Polzin als Cheftrainer des HSV in dieser Saison. Es war die Rückkehr zum 4-3-3 beim HSV. Es war die Wiederauferstehung des Jean-Luc Dompe und ein Sieg, den wir so nicht erwartet hatten. Der KSC war auf Platz 2, wir nur auf Platz 8 mit eben fallender Tendenz. Und die Kehrtwende war ein Brustlöser für den gesamten HSV. Wir starteten deutlich besser in die Partie. Königsdörfer hatte zu Beginn 2 gute Chancen. Beifuß unterlief beinahe ein Eigentor und schließlich erzielte Dompe die verdiente Führung in der 23. Minute. Wir kassierten dann zwar den Ausgleich nach einer Ecke in der 36. Minute und gingen dann trotzdem mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause. Und danach erwischte der KSC kurz diesen besseren Start, aber Dompe schnürte sehenswert seinen Doppelpack in der 55. Minute, dann wurde die Partie zerfahrener. Fouls, Wechsel, gelbe Karten, das war so ein bisschen chaotisch. Man merkte auch, der HSV kommt aus einer ganz anderen Situation. Und richtig spannend wurde es dann in der Schlussphase. Da hatte der KSC 2 gute Chancen, aber Davy Selke vollendete einen Pass. Von wem? Natürlich von Jean-Luc Dompe zum 3-1 Endstand in der 87. Minute. Und insgesamt, auch wenn es das erste Spiel war, versprühte der HSV deutlich mehr Spielfreude als in den vergangenen Wochen. Auch wenn lange noch nicht alles klappte, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Was aber eben im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel auch nicht zu erwarten war. Es war wirklich ein Lebenszeichen unseres HSV. Und für den KSC war diese Niederlage so ein bisschen der Auftakt in eine Achterbahnfahrt. Denn sie konnten zwar bis zum Ende der Hinrunde noch den 2. Platz halten, aber danach ging es abwärts. Also weniger Achterbahn, sondern ein bisschen mehr wie eine Wasserrutsche auf dem Dom. Und das hat auch viel mit den Wintertransfers zu tun. Besser gesagt, mit einem Abgang, Lasse, den man nicht kompensieren kann.
Ja, wir haben es alle im Podcast hier prognostiziert und wir haben es alle vorausgesagt. Ja. Waren klüger als die KSC-Verantwortlichen, haben gesagt, egal wie viel Geld du für den kriegen, das ist keine gute Idee, den abzugeben, weil du den nicht gleichwertig ersetzen würden kannst. Und sie konnten es auch in keinster Weise. Das ist Budo Zivtsivadze. Der ist zu Heidenheim gewechselt für 2 Millionen Euro. Ich glaube, die 2 Millionen Euro hätte man sich sparen können. Ich weiß nicht, ob da vielleicht eine Ablöseklausel irgendwie drin war, aber den abzugeben war dumm, muss man einfach so sagen.
Ja.
Dann haben wir noch Noah Rupp im zentralen Mittelfeld. Der wurde ausgeliehen nach Lausanne in die Schweiz. Und auf Zugangsseite habe ich mir 2 Spieler rausgesucht, weil die anderen eigentlich nicht erwähnenswert sind. Einmal ein alter Bekannter, Mikkel Kaufmann, der wurde von Heidenheim dann quasi zurückgeliehen haben sie wahrscheinlich gedacht, wollen wir Schadensbegrenzung für sie betreiben, wenn wir Tsitsipas holen, kriegen sie Kaufmann. Ich glaube, der hat jetzt in 13 Spielen ein Tor geschossen, also nicht kein gleichwertiger Ersatz. Und dann haben wir noch einen sehr interessanten Spieler, wie ich finde, Rafael Pinto Pedrosa, ein 17-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, beziehungsweise wird er oft im zentralen Mittelfeld eingesetzt, oder im letzten Spiel wurde er auf jeden Fall eingesetzt, eigentlich Rechtsverteidiger. Ja, 13 Spiele, eine Vorlage, 359 Minuten schon. Für einen 17-Jährigen, der von der U19 hochgezogen wurde, ist das schon,
ja,
das ist schon eine Aussage. Und wenn man jetzt auf den Kader guckt, wer so verletzt ist, haben wir da Luca Pfeiffer, der seit 18. März ausfällt mit einer Fußoperation, der aber auch nicht wirklich in Karlsruhe angekommen ist, obwohl er eigentlich ja wirklich ein richtig guter Stürmer ist. Ja. Dann haben wir Sebastian Jung, der 34-Jährige, hat eine Adduktorenverletzung seit dem 14.04. Und Efe Kanseoglu hat eine Knie-OP gehabt im Februar und fällt auch noch aus im zentralen Mittelfeld. Und wenn man jetzt Players to Watch guckt, würde ich zwei Spieler nennen. Das ist einmal ganz klar, wir haben schon erzählt, Marvin Wanicek, der Spieler, wo sich jeder fragt, wie kann der in der zweiten Liga beim KSC spielen, außer dass er den Verein wahrscheinlich liebt. Einen anderen Grund gibt es nicht, dass der noch nicht in der Bundesliga spielt. Und der könnte in der Bundesliga auch beim wirklich guten Team spielen, in meinen Augen. Das ist wirklich ein herausragender Spieler. Und dann haben wir einen Spieler, den ich ganz interessant finde, der so manchmal so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber auch oft gute Spiele gegen den HSV gemacht, und das ist Burnic. Ist auch ein interessanter Mittelfeldspieler. Er hat auch manchmal so ein bisschen so Highlight-Spiele, gerade gegen uns sah der oft sehr gut aus.
Ja, und Trainer ist seit mehreren Jahren bereits Christian Eichner. Und wir können jetzt endlich unsere Notizen der Vorjahre herausholen und uns wiederholen. Aber das wäre zu einfach, Bürger, denn so wie ich das sehe, gibt es doch einige taktische Veränderungen beim KSC seit Mitte der Rückrunde. In der defensiven Grundordnung und den Wechsel von der Vierer- auf Dreier- bzw. Fünferkette. Also Eichner hat was getan, um diesen Abwärtsstrudel irgendwie dem entgegenzuwirken. Was genau ist jetzt bei dem KSC taktisch Phase?
Ja, taktisch hat er das System vollkommen verändert. Er geht auf dieses 5-3-2 beziehungsweise 3-5-2, aber ist wohl eher ein 5-3-2. Also Y-Scout bewertet das mit 80% der gespielten Minuten. Da ist das 5-3-2 das bevorzugte System vom KSC. Und ich kann verstehen, warum. Zentrum dicht machen, Zentrum eng zu machen und dann zwei Außenspieler, die dann versuchen, auf viele Flanken zu kommen, schlagen auch die drittmeisten Flanken der Liga. Dennoch, insgesamt ist das eine Mannschaft, die, wenn man laut Expected Points, dann müssten sie Rang 16 einnehmen. Und das ist auch eine Mannschaft, die dann, obwohl man mit 5 Spielern defensiv agiert, die auch die drittmeisten Torschüsse zulassen. Also es kann sein, dass Eichner einfach sagt, ich versuche hier dieses System jetzt durchzuspielen, damit es auch in nächster Saison vielleicht besser funktioniert, aber so richtig sind von den unterliegenden Parametern nicht wirklich was, wo man sagt, jetzt kommt der KSC richtig ins Rollen.
Ja, dazu kann man vielleicht auch noch ergänzen, weil das stützt deine Aussagen und deine Analysen, Bürger. Der KSC ist eine der schwächsten Rückrundenmannschaften und lebt von der überragenden Hinrunde. Bevor ich jetzt die ein oder andere Auffälligkeit aus meiner von Bürger so hochgelobten Gegnerbeobachtung vom Spiel gegen Fürth mit euch teile, würde ich gerne eure Einschätzung zum KSC hören. Lasse, hat die Mannschaft mit den meisten Aluminiumtreffern und eben den zweitmeisten Flanken einfach nur viel Pech seit dem Abgang ihres Knipsers, oder hat der KSC einfach in der Hinrunde überperformt und ist eine durchschnittliche Zweitligamannschaft?
Ich glaube einfach, dieser Abgang von Tsitsipas ist einfach riesig. Es ist, glaube ich, so vergleichbar, als wenn bei uns Glatze weg gewesen wäre und wir hätten keinen Selke gehabt. Dann fragen sich auch alle, wer hätte die Tore geschossen, wo würden wir jetzt stehen? Und das ist, glaube ich, vergleichbar. Und mit dem, was Bürger eben gesagt hat, dass sie eigentlich von den XGs her die 16. sein sollten, ist da irgendwie was weggebrochen. Also sie können nicht mehr an diese Leistungen der letzten Saisons, die sie immer hatten, anknüpfen. Spielerisch ist das schon sehr mau, finde ich. Also man hatte sie ja alle so ein bisschen im erweiterten Aufstiegskreis. Viele haben sie vielleicht so als Überraschung geplant dieses Jahr, weil sie halt über Jahre lang immer so konstant waren. Aber und ich finde auch den Trainer von Karlsruhe wirklich gut. Aber diese Konstante ist halt wirklich, ist irgendwie weggebrochen und sie können ihre Leistung irgendwie gar nicht mehr abrufen. Dann kommt natürlich, wie gesagt, auch noch das Pech dazu, dass sie oft das Aluminium treffen. Also es ist halt, es kommt irgendwie alles zusammen, tatsächlich.
Ja, das verzieht ja natürlich die Statistiken ein bisschen, dass ich da, weil Alu natürlich nicht mitgezählt wird, aber trotzdem, für mich ist das eine Mannschaft, die jetzt schon anfangen kann, für die nächste Saison zu planen. Und ja, wäre das jetzt ein Auswärtsspiel gewesen, hätte ich vielleicht diese Angst, weil ich weiß, wir kommen da gleich noch zu, diese Angst, dass es dieses Jahrhundertspiel werden kann, aber im Volkspark, nein, das ist einfach eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, bei denen es um nichts geht.
Also ich habe mal ganz schnell geguckt, wie wir den KSC vor der Saison getippt haben. 8, 9, 9 und 7. Also schon eher weiter oben als das, was sie jetzt liefern, wenn man sich anschaut, wie eng die Tabelle ist. Mhm. Und ich finde auch, dass der KSC eine durchschnittliche Zweitligamannschaft ist, die aktuell einen sehr uninspirierten und passiven Fußball spielt. Es geht für den KSC in dieser Saison wirklich um nichts mehr und das zeigt sich in der Rückrunde auch. Wir finden den KSC in den meisten relevanten Statistiken im Mittelfeld. Bei geschossenen Toren, Ballbesitz, Torschüsse, Laufdistanz, überall so zwischen Platz 9 und 13. Das ist für mich der Inbegriff einer Durchschnittsmannschaft, die einen biederen Fußball spielt. Das ist ein defensiv solides Konzept, ja. Und nach vorne einfach über die Flügel eine Flanke nach der anderen auf ihre beiden Stürmer. Das ist sehr uninspiriert. Das finde ich einen sehr einfachen Fußball. Ich weiß nicht, ob Aichner hier schon für die neue Saison plant oder ob der KSC vielleicht andere Ideen hat.
Weil oder ob Aichner andere Ideen hat, wo er dann bald Trainer ist.
Genau, ja. Weil da werden ja ein paar Plätze frei, so wie es aussieht. Und ja, ich weiß nicht. Also ich finde den KSC wirklich ja einfach bieder und langweilig. Und beim HSV ist es genau das Gegenteil. Wir alle kennen die Worst-Case-Szenarien und die ganzen What-Ifs. Und wir haben schon so viel in der Analyse gegen Schalke gesprochen. Rein sportlich haben wir aktuell ein Problem, Bürger. Lass uns damit anfangen. Das ist die linke Verteidigerposition. Die muss gelöst werden. Auch in dem Zusammenspiel mit Jean-Luc Dompé. Vielleicht starten wir aus Sicht des HSV mal damit. Wie würdest du als Trainer an die spielerische Lösung herangehen für das Spiel gegen den KSC?
Ich glaube, ich würde Ludovic Reis hinten links spielen lassen.
Ich auch.
In dieser verkappten Position und dann hoffen, dass Karabec einen dynamischen Tag erwischt, zusammen mit entweder Richter oder Feray. Das ist mir eigentlich mehr oder weniger egal, wenn man das so sagen darf. Für mich ist die linke Verteidigerposition, damit wir Jean-Luc Dompé in Szene setzen können, deutlich wichtiger, als was im Mittelfeld eigentlich abgeht.
Ja, bin ich komplett bei Bürger. Es ist ja auch nicht so unfassbar weit weg von der Rolle, die sonst Muheim spielt. Muheim zieht ja auch oft invers ins Zentrum. Er ist natürlich nicht so das Fernschuss und angekeulter Schuss- und Flankenmonster, wie Miro Muheim es dann sein kann. Das wird er nicht so hinkriegen wie Miro. Aber an sich ähneln sich die Rollen, wie sie dann da verteilt sind, ja schon von Muheim und Reis als Linksverteidiger.
Mhm. Insbesondere, weil wir natürlich im zentralen Mittelfeld noch ordentlich Qualität zusätzlich haben. Ich habe dann vielleicht mal ein allgemeines Thema für euch, denn neben der offensichtlichen Problematik, und ich würde auch mit Reis in dieser Twitter-Rolle gehen, um Dompé auf der linken Seite eben zu unterstützen und da wieder mehr Spielintelligenz reinzubringen. Mein Wunsch wäre, dass damit unsere Mannschaft wieder etwas mehr Coolness und vielleicht auch ein Stück weit Lockerheit an den Tag legt, dass Merlin Polzin vielleicht jetzt eine Stamm findet, die für die kommenden Spiele nicht mehr so oft verändert werden muss. Er hat nämlich in den letzten Wochen immer wieder doch recht viel verändert. Und jetzt geht es aus meiner Sicht um das Bauchgefühl des Trainers. Welchem Spieler traue ich zu, dass er in der aktuellen Drucksituation am besten bestehen kann? Denn ich wollen tun es alle, das glaube ich definitiv, das ist sichtbar, die Mannschaft lebt, die ist nicht tot. Alle Spieler wollen, aber vielleicht können es nicht alle Spieler so gut. Und Polzin muss aus meiner Sicht jetzt eine Startelf finden, die sich auf dem Platz am besten ergänzt und dem Druck standhält. Es geht weniger um taktische oder spielerische Dinge, denn die hat unsere Mannschaft drauf. Es geht um die Resilienz. Finde die Leader, die widerstandsfähigsten Spieler und agiere dann situativ über die Bank. Aktionismus halte ich für falsch, den gibt es jetzt genug in den Medien auf Social Media. Wir haben es selbst in der Hand. So sollten wir auf agieren, aber für mich ist der Schlüssel für die fehlenden Punkte, findet Merlin Polzin jetzt, und das ist, glaube ich, schon eine Sache des Gefühls, wie ist es so im Training, wie ist es in der Mannschaft, findet er diese 11-12, auf die er bauen kann, die sich sozusagen nochmal eingrooven für die letzten Spiele. Das wäre jetzt so mein allgemeiner Ansatz.
Deswegen, ich gehe da vollkommen mit, und deswegen glaube ich auch, dass wir Sonntag gegen KSC Reis sehen werden, und das ist vielleicht die letzte Veränderung, denn dann sollte Muheim ja zurück sein für den wirklichen Schlusssprint, und dann kannst du wieder Reis ins Mittelfeld tun, zusammen mit entweder Richter oder Karabec. Mhm. Reis und Karabec hatten sich ja eigentlich sehr gut gefunden. Ich glaube, es ist das letzte Mal, wo wir diese Veränderung sehen werden, und dann hast du halt diese zentrale Achse, und ich glaube auch Bauchgefühl, dass ein Davy Selke wieder in die Startelf geht, weil es ein Spiel sein wird, wo wir viele Chancen kreieren können in den Strafraum. Und da ist meiner Sicht Davy Selke auch besser als ein Robert Glatzel.
Ja.
Wäre das auch dein, ja, Lasse?
Ja, es wird ein absolutes Mentalitätsspiel. Es wird da gar nicht so in meinen Augen über die spielerische Qualität kommen, weil wir brauchen nicht um den Elefanten im Raum rumsprechen. Es ist, besteht jetzt die Gefahr, dass halt dieser Breakdown kommt. Wir hoffen es natürlich alle nicht und wir wollen es auch nicht überdramatisieren. Ich habe mich mittlerweile auch ein bisschen beruhigt. Aber es wird darüber gehen, ob der HSV es schafft, früh ins Spiel zu kommen, vielleicht ein frühes Tor zu machen. Wenn sie früh ein Tor gegen Karlsruhe schießen, glaube ich, würde uns das sehr helfen. Karlsruhe ist natürlich aufgrund der Historie und wir wissen, dass sie uns nicht mögen. Ich will nicht sagen hassen, aber die sind natürlich extra motiviert, dem HSV hier in die Suppe zu spucken und zu sagen, ja, wir waren die, die am Ende die Waage zum Kippen gebracht haben, dass der HSV es doch noch verkackt hat. Ne? Das muss man sagen. Also es ist auch eine Chance, dass die wieder über sich hinauswachsen und all das, was wir eben gesagt haben, mit sie können ihre Leistung nicht abrufen, obwohl sie ja nicht viel oft Alu treffen, dass sie gegen uns wieder so ein bisschen wachgeküsst werden, ist eigentlich prädestiniert dafür, das Spiel. Deshalb ist es halt wichtig, dass jetzt die Spieler auf dem Feld stehen, wo Merlin Polzin hundertprozentig sagt, ja, auf die Jungs kann ich bauen, da, bei denen schlottern nicht die Knie und das ist jetzt eine Einheit, die da auf dem Platz steht. Ich glaube, das wird das Entscheidendste jetzt für die restliche Saison sein. Und auch, gerade für dieses Spiel.
War das dein Gefühl? Lasse, war das dein Gefühl, dass die Spieler nicht mutig gespielt haben gegen Schalke? Denn das war überhaupt nicht mein Gedanke.
Nee. Das wollte ich auch nicht sagen. Ich habe nur das Gefühl, das habe ich ja im letzten Podcast auch gesagt, das muss ich ja jetzt auch weiter sagen, das mache ich mich ja unglaubwürdig, dass ich glaube, dass wenn man gegen Schalke nicht gewinnt, dass das schon einen mentalen Knacks geben könnte. Und dementsprechend wird das Karlsruhe-Spiel für mich jetzt wirklich extrem entscheidend.
Also das verstehe ich.
Ich will nicht damit sagen, dass die Mannschaft sich jetzt komplett in die Hose geschissen hat, das will ich damit nicht sagen, aber ich glaube, dass die Drucksituation ja jetzt schon gewachsen ist, weil wir nicht gewonnen haben.
Und also die Drucksituation ist da, keine Frage, aber einscheißen und sowas ist ja noch was anderes.
Ja, genau.
Die Mannschaft hat Druck und diesem Druck muss sie standhalten und diese Spieler müssen auf den Platz und ich glaube, da muss auch Polzini Entscheidung treffen, wer ist mein Neuner für die letzten vier Spiele. Jetzt muss er auch klar sagen, ist es Davy Selke? Ist es Ransford Yeboah Königsdörfer oder ist es Robert Glatzel? Und zwar unabhängig davon, gegen was für einen Gegner wir spielen.
Ja.
Das ist meine Ansicht. Entscheide dich jetzt für einen Neuner und gib diesen Spielern, die jetzt gegen den KSC auf den Platz gehen, auch ein gewisses Stück Sicherheit und Vertrauen richtig mit und rotier nicht nochmal fünfmal. Ich glaube, das bringt auch Unruhe rein. Jetzt muss Merlin auch zeigen, dass er was drauf hat. Er macht es super, um Gottes Willen. Das ist keine Kritik an Merlin Polzin. Ich habe bis jetzt viele und nahezu alle seiner Maßnahmen verstanden. Aber jetzt ist eine Situation da, wo, und da hat Lasse nicht Unrecht, wo es aus der Hand gleiten könnte oder wo es enger werden könnte, weil noch ist der Vorsprung groß genug, aber eben es ist nur noch ein Spiel oder anderthalb und es ist nicht mehr lange hin. Es geht um Resilienz und da müssen die Spieler auf dem Platz stehen und wir dürfen auch nicht vergessen und auch die Konkurrenz. Muss ja trotzdem noch punkten.
Ja,
auch
das muss man immer mit reinrechnen.
Nicht vergessen.
Ja, Magdeburg wird auch nicht alle Spiele gewinnen, wahrscheinlich.
Also, und es wird halt, die Zeit wird knapp, auch für die Konkurrenz. Also schauen wir mal, was passiert. Denn es sind nur noch vier Spiele und deswegen maximal 12 Punkte zu vergeben. Es spitzt sich alles zu und irgendwie sind alle Partien ein Stück weit relevant für oben und für unten. Lasse, was hast du für uns rausgesucht? Und bitte vergiss nicht, dass Lars auch eine Partie
bekommt. Ja, Bürger ist ja wahrscheinlich nächste Woche nicht dabei, wenn Lars dabei ist, außer er möchte unbedingt. Deshalb kriegt Bürger für mich ein Schmankerl-Spiel, was jetzt nicht unbedingt ganz oben mit zu tun hat, weil Kaiserslautern raus ist. Aber Kaiserslautern am Betzenberg gegen Schalke, das ist doch ein geiles Spiel. Das kann man sich doch gut angucken tatsächlich. Das kriegt Bürger das Spiel für mich, falls er dazu noch was sagen möchte.
So
uns irgendwie eine falls er den Drang hat, uns irgendwie eine Sprachnachricht zu schicken, kann er gerne was zum Spiel sagen und wir bauen das hier ein. Ich bin einfach mal so dreist und nehme mir ein Spiel, wo ich mich eigentlich echt schon lange drauf gefreut habe. Oder nicht lange, aber jetzt, wo ich so den Spieltag sehe, ist es Hertha gegen Magdeburg. Das wird natürlich eine Invasion werden von den Magdeburgern nach Berlin. Ist Stunde bis anderthalb mit der Regionalbahn. Die werden da einfallen, die Magdeburger. West gegen Ost, da ist so viel drin in diesem Spiel. Rehse wieder in überragender Form. Hertha trotzdem so ein bisschen irgendwie zwischen Himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Also es wird, glaube ich, ein krasses Spiel. Magdeburg gegen Hertha. Und ich sehe da tatsächlich auch eher Hertha mit leichten Vorteilen momentan. Und dann haben wir noch zwei Spiele, die ich euch geben würde. Ich glaube, Nando, du kriegst von mir Hannover gegen den ersten FC Köln, weil Hannover hat ja wieder so ein Katastrophenspiel gemacht. Aber Köln ist auch nicht so gut, dass ich sage, dass die da unbedingt gewinnen. Und wir wissen, dass Hannover auch in Heimspiel ab und zu mal für eine Überraschung gut ist. Und ich sehe da noch keinen Sieg für Köln. Und
liebe ich.
Ja.
Ich mag gerne FC Köln gucken, immer wenn ich das tue, und dann lassen sie meistens federn. Das kommt uns ja zugute. Ich bin gerne der Glücksbringer für unsere Freunde aus Hannover und ich hoffe, das fliegt mir nicht nächste Woche um die Ohren. Aber auf das Spiel freue ich mich wirklich. Am Sonntag nach dem HSV-Spiel gucke ich mir das gerne an.
Genau, und dann kriegt Lars von mir SC Paderborn gegen Elversberg. Ui. Weil das ja quasi das Top-Spiel des Spieltags ist und da geht es ja auch quasi um beide, ich will nicht sagen um alles, aber schon um sehr viel.
Ah, stark. Ah, da bin ich gespannt. Ich habe noch nicht auf den 32. Spieltag geguckt, was ich euch dann aussuchen darf, aber das sind schöne Paarungen, die wir hier haben. Und ja, das ist jetzt alles ein bisschen wackelt beim HSV, ist klar. Wir sind alle nervös. Jedes Spiel, was der HSV nicht gewinnt, füttert die bekannten Narrative, aber das bringt uns in der allgemeinen Stimmung einfach nicht weiter. Gemeinsam stark ist Finish, ist ins Finish gehen muss die Devise sein und hoffentlich können wir nächste Woche nach dem Spiel gegen den KSC wieder positiver auf die dann folgenden letzten 3 Spiele schauen. Also, bis dahin, bleib gesund und nur der HSV. HSV.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.